Was für wunderbare Worte, die wir gerade gesungen haben, was Jesus für uns, für dich und für mich am Kreuz vollbracht hat. Wir möchten gerne dort fortsetzen, wo wir stehen geblieben sind letzten Sonntag. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Sind Worte an die Ehefrauen, sind Worte an die Ehemänner und es sind Worte an alle Gläubige. Daher braucht sich keiner irgendwie ausgeschlossen fühlen heute, sondern er darf zwischendurch mal sich wegbeamen und dann darf er wieder zuhören beim nächsten Abschnitt. Nein, ich hoffe, dass ihr alle zuhört, denn ich denke, es wäre legitim zu sagen, als Überschrift für diesen Text, dass unsere Beziehung als Christen von Achtung, von Respekt, Verständnis und rücksichtsvoller Umgang untereinander geprägt sein sollte. Und ich denke, wenn wir diese Überschrift uns zu Herzen nehmen, dann dürfte keiner in diesem Raum bleiben, der sich nicht in irgendeiner Weise angesprochen fühlen bräuchte. Angesprochen fühlen musste, wie auch immer. Wenn ein Mann Christ wurde in der Antike, damals im Römischen Reich, da brachte er gewöhnlich die ganze Familie mit in den Gottesdienst. Wenn dagegen eine Frau Christin oder gläubig wurde, kam sie gewöhnlich alleine. Nach dem römischen Gesetz damals hatte der Ehemann oder Vater die absolute Autorität über alle Mitglieder des Hauses oder des Haushalts und somit einschließlich seiner Frau. Wenn eine Frau auf ihre Rechte als eine in Christus freie Frau bestand und ihr Mann dies missbilligte, gefährdete sie damit ihre Ehe. Der Apostel Petrus versuchte eine Antwort oder auch eine Lösung zu geben und sagte, liebe Frauen, durch euer Verhalten könnt ihr viel zum Ausdruck bringen und so werdet ihr nicht die Ehe gefährden. Petrus versicherte dies den christlichen Frauen, die mit einem ungläubigen Mann verheiratet waren, dass sie ihren Männern nicht zu predigen brauchten, sondern nur ein christliches Leben vorleben sollten. Ein verändertes Leben spricht heute lauter oder eine deutliche Sprache und ist oft effektiv oder effektiver wie jegliches Wort. Unter den gegebenen Umständen war es das Beste, wenn sie sich so verhielt, wie es sich Christus gehört. Sie sollte ihren Ehemann mit Liebe begegnen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und begegnet ist. Und davon lesen wir auch in Epheser Kapitel 5 einiges. Indem sie vorbildliche Ehefrauen waren, würden sie ihre Ehemänner gefallen und somit gegebenenfalls auch zum Glauben führen oder sie überzeugen. Und nun möchte ich mit euch den ersten Abschnitt lesen. Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seiner Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr eure Haare aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergänglichen Wert hat. Die Frauen aus früheren Zeiten, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf dieser Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohungen Angst machen lasst. Was für ein Text, ha? Ich muss gestehen, es ist das erste Mal, dass ich über diesen Text predige in all den Jahren. Und ich würde den wahrscheinlich nicht automatisch wählen, wenn wir nicht systematisch einfach durch den Brief gehen würden, sonst würde ich ihn wahrscheinlich nicht hier predigen. Petrus benutzt hier einen Begriff, der durchaus unter den Christen zu Missverständnissen in der Vergangenheit oft geführt hat. Der Begriff unterordnen bezieht sich auf das allgemeine Prinzip der Unterordnung, das Wort schon erwähnt wurde in Kapitel 2, Vers 13 oder auch in Vers 7. Und ist nicht so zu verstehen, als würde die Unterordnung der Frau gegenüber ihrem Mann mit der des Sklaven unter seinem Herrn gleichgesetzt halten. Sich der Autorität des Menschen unterzuordnen, bedeutet aus Liebe und Respekt gegenüber Gott und diesen Menschen freiwillig zu kooperieren. Nun fragt man sich, wie können wir diesen Begriff unterordnen heute noch verstehen? Was bedeutet es, sich zu unterordnen? Dieses Wort unterordnen kommt öfter in der Bibel vor. Und vor allem auch gerade was Ehe oder Beziehung betrifft, ist in Epheser Kapitel 5 wird es näher betrachtet oder erläutert. Und meint, ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Dieser Begriff wird mehrfach in der Bibel benutzt und oft in der Vergangenheit falsch verstanden. Das ist meine Erfahrung. Erfahrung, dass man durch diesen Begriff sozusagen jemand schnell mundtot machen könnte. Die Frage ist, ist es so gemeint? Wenn dieser Begriff in der Bibel genutzt wird, und der wird des Öfteren in ganz vielen Briefen genutzt, dann ist die Bedeutung von Achtung, von Respekt, von Verständnis und rücksichtsvoll sollen wir miteinander umgehen, so wie Christus mit seiner Gemeinde umging. Nun ist die Frage, wenn ich respektvoll mit jemand umgehe, was heißt das? Habt ihr eine Antwort? Anerkennen? Wertschätze? Freundlich? Ernst nehmen? Okay. In Römer Kapitel 15 wird auch von dieser Unterordnung gesprochen. Und da heißt es, achtet. Oder habt Acht aufeinander. Das heißt, dieses Wort dürfen wir übersetzen mit Achtung, mit Respekt und Verständnis und rücksichtsvoll. Rücksichtsvoller Umgang miteinander. Und wenn wir dann das Wort unterordnen, lesen oder diese Begriffe mit hineinnehmen, dann denke ich, würde keine Frau ein Problem haben. Aber wenn es in der Form genutzt wird, unterordnen als Sklavin, beziehungsweise als unterdrückt, dann taucht ein Problem auf. Indem er Jesus sein Leben für sie gab, in Epheser, wenn wir lesen, da wo Liebe, Achtung und Respekt und Verständnis für den anderen vorhanden ist, fällt es uns nicht schwer, sich zu unterordnen, Achtung zu erweisen. Und dazu ruft uns der Apostel Paulus in Korinther, aber auch in dem Römerbrief des Öfteren auf, dass wir uns nicht über andere erheben sollen, dass wir nicht die anderen unterdrücken sollen, sondern Achtung, Respekt voreinander haben dürfen und müssen. Und der Apostel Petrus sagt hier nichts anderes. Da, wo Respektlosigkeit und Lieblosigkeit den anderen gegenüber vorhanden ist, tun wir uns sehr schwer, Achtung und Verständnis gegenüberzubringen. Aber selbst wenn die Unterordnung einer einseitig sein sollte, kann die Bereitschaft zur Unterordnung eine effektive christliche Strategie sein. Jesus Christus unterwarf sich dem Tod, damit wir gerettet werden konnten. Manchmal müssen wir Unannehmlichkeiten auf uns nehmen, damit andere Christus in uns sehen. Und dies führt uns zur richtigen Demut. Petrus weist den christlichen Ehefrauen an oder gibt ihnen Rat, eher die innere Schönheit zu entwickeln, als sich zu sehr um die äußere zu sorgen. Sie würden ihre Ehemänner eher durch Liebe als durch ihr Äußeres gewinnen, nach dem Prinzip, lebe dein christlichen Glauben zu Hause, still und beständig, sodass deine Familie Christus in dir sehen kann. Und ich denke, da steckt ganz viel drin. Wenn wir unseren Glauben leben, und das heißt nicht nur plappern, sondern auch tun, auch danach handeln, dann spricht es eine deutliche Sprache. Und nun zu Vers 3. Petrus sagt, Mode sollte euch nicht zu wichtig sein. Macht euch keine Sorgen um die äußere Schönheit, wie modische Frisuren, teuren Schmuck oder schöne Kleider. Es ist vergänglich. Damit ist kein pauschales Verbot gemeint, sich in angemessener Weise hübsch zu machen. Auf keinen Fall. Sondern eine Warnung davor, der Beschäftigung mit äußerlichen Dingen ein zu großes Gewicht beizumessen. Mit anderen Worten, wenn ich stundenlang vorm Spiegel stehe und mich betrachte und meine, wie schön ich bin, obwohl ich manche Falten habe, oder wenn ich eine Creme nach der anderen mit einem Spachtel auftrage, und das stundenlang, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich kenne mich da zu wenig aus, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie diese Pinseln heißen. Ich weiß auch nicht, wie der Puder oder was auch immer da drauf gepuddert wird oder geschminkt wird. Ich kenne mich da zu wenig aus, muss ich gestehen. Es ist wichtig, dass wir, und das möchte Petrus hier sagen, nicht übertreiben. Denn darauf kommt es nicht an. Es kommt auf die innere Schönheit an, auf den Charakter. Wir dürfen nicht gleichgültig werden und unser Äußeres vernachlässigen. Hygiene, Sauberkeit, ordentliche Kleider und Pflege sind sehr wichtig, da wir als Christen ja auch ein Wohlgeruch sein sollen und nicht stinken. Oder? Und daher ist eine angemessene Form angebracht. Wahre Schönheit kommt von innen, sagt der Apostel Petrus. Der Charakter, gute Werte, gute Eigenschaften, das ist das, worauf es ankommt. Wenn ich die nicht habe und nur gespachtelt bin, nur eine Hülle bin, nur schön aussehe, aber wenig Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Treue, man könnte die Liste fortsetzen, habe, wird es das Äußere, das Innere nicht ersetzen. Die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Und das ist, worauf es ankommt. Und nun, ihr Ehemänner, oder ihr Männer, könnte man auch sagen. Wenn Petrus die Frauen als Schwächeres bezeichnet, meint er damit keine moralische oder intellektuelle Unterlegenheit, sondern erkennt die physischen Grenzen einer Frau an. Zu einer Zeit waren Frauen, die nicht von Männern beschützt wurden, durch Angriffe missbraucht und finanziell oft in die Not getrieben. Heute mag das Leben als Frauen leichter sein. Aber Frauen sind immer noch eine leichte Beute krimineller Vergehen. Familiären Missbrauch, sehr verletzlich, und Männer nutzen es oft aus. Trotz der wachsenden Möglichkeiten, die Frauen haben auf dem Arbeitsplatz heute, verdienen heute die Frauen im Durchschnitt mindestens 20% weniger. Ist das gerecht? Weniger als die Männer. Die überwiegende Zahl der Armen in Deutschland sind alleinerziehende Mütter, sind oft ältere Frauen. In Burghausen werden jede Woche knapp 300 Leute bei der Tafel bedient. Das heißt, sie sind in Not, sie sind bedürftig. Das heißt, sie kommen mit dem Geld, was sie bekommen, nicht aus. Wisst ihr, wie viele Frauen da sind, anteilmäßig? Über 70%. Und knapp 70% sind über 60 Jahre alt. Das heißt, sie sind einfach in der Not mit dem, was sie bekommen. An Rente, an Unterstützung können sie nicht leben. Und da, denke ich, würde der Apostel Petrus heute zu uns genauso sprechen wie damals. Ein Mann, der seine Frau ehrt, weil sie das schwächere Geschlecht angehört, wird sie schützen, wird sie achten, wird ihr helfen und bei ihr bleiben, sowie mit Respekt begegnen. Er wird nicht vor ihr erwarten, den gesamten Haushalt erledigen, halbtags arbeiten zu gehen und abends noch zu kochen oder alles zu tun, sondern wird sich einfach einlassen und sagen, wo kann ich dich unterstützen, wo kann ich dir helfen? Und Petrus meint, ein Mann geht sensibel auf die Bedürfnisse einer Frau ein und ist ihr gegenüber höflich, zuvorkommend und verständnisvoll. Im Grunde genommen das gleiche Wort mit Achtung, Respekt, Verständnis. Wenn ein Mann keine Rücksicht auf seine Frau nimmt und sie nicht achtet, werden seine Gebete nicht erhört. Wir lesen in dem zweiten Abschnitt an die Ehemänner. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nimmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Ich denke, eine enorme Herausforderung. Eine enorme Herausforderung an uns Männer, wenn wir unsere Frauen oder die Frauen generell mit Achtung, mit Respekt begegnen. Wenn wir es nicht tun, sagt der Apostel Petrus, brauchen wir nicht beten. Ja, vielleicht nicht ganz so krass. Aber können wir bewusst uns sein, dass unsere Gebete nicht erhört werden? Jesus sagte dazu auch in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn wir noch Dinge in Ordnung bringen haben, zu haben mögen, dann sollen wir es tun, bevor wir zu Gott kommen und ihn anbeten. Vielleicht lese ich den Text jetzt einfach. Nicht, dass ich ihn aus dem Gedächtnis falsch zitiere. Matthäus Kapitel 5, die Verse 23 und 24. Da heißt es, wenn ihr also vor den Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Im Grunde genommen wiederholt Petrus nur das, was Jesus schon gelehrt hat. Und dieses Prinzip ist auch auf Familienbeziehungen anzuwenden, aber auch auf andere Beziehungen. Manchmal werden wir die Dinge nicht in Ordnung bringen können, aber wir dürfen sie dann trotzdem zu Gott bringen. Das heißt, einfach vor Gott darlegen und um Vergebung bitten. Wenn Männer ihre Position missbrauchen und ihre Frauen misshandeln, werden ihre Gebete nicht erhört werden, sagt der Apostel Petrus. Und ich denke, dies gilt für uns alle. Die Abkehr von anderen Personen beeinflusst auch unsere Beziehung zu Gott. Insbesondere der Fehler, Gottes Willen für die Ehebeziehung nicht zu beachten, kann auch unsere geistliche Beziehung zu Gott gefährden. Da sind wir gefragt als Ehemänner. Und nun das Wort an alle Gläubigen. Da heißt es in den Versen 8 und 12 möchte ich lesen mit euch. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Ein Wort für uns alle. Euch alle, sagt der Apostel Petrus, fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Mit ganzer Übereinstimmung zusammenzuhalten, heißt es wörtlich.
Das heißt, wir alle müssten alle ermögliche Kraft aufwenden, damit wir das gemeinsame Ziel befolgen. Jeder von uns. Und Petrus zählt hier 5 Elemente auf, die jede Gruppe von Christen auszeichnen sollte. Einmütigkeit, dieselbe Ziele verfolgen, die Gott vorhergesehen hat für uns und hier die Gemeinde. Ich denke, oft sind wir weit davon entfernt, gemeinsam das gleiche Ziel vor Augen zu haben, für das Reich Gottes zu kämpfen, alles dafür einzusetzen. Oft sind wir mit unseren eigenen Zielen so sehr beschäftigt, vielleicht sogar Hobbys, sodass alles andere darunter leidet. Der Apostel Petrus sagt, gemeinsam, einmütig sollen wir uns auf das gemeinsame Ziel konzentrieren. Zweitens Mitgefühl, auf die Bedürfnisse anderer eingehen. Und da, denke ich, tun wir uns oft schwer. Denn wir denken oft, ach, das geht doch um mich. Es geht auch um meine Bedürfnisse. Es geht auch um meine Gefühle im Leben, meine Erwartungen und nicht des anderen. Wir sollten uns um die Erwartungen und Bedürfnisse anderer kümmern. Für die Familie da zu sein. Für die Gemeinde, für unsere Mitmenschen in der Gesellschaft. Ein drittes, was der Apostel Petrus hier aufzählt, ist Liebe. Einander als Geschwister beachten und liebevoll behandeln. Besorgt sein um den anderen. Um das Wohlergehen des anderen. Ja, für ihn zu sorgen. Viertens, Güte, auch Zuneigung, feinfühlig, fürsorglich sein im Umgang miteinander. Fünftens, Demut, einander bereitwillig ermutigen und sich gegenseitig über die Erfolge des anderen freuen. Dem anderen das Beste wünschen, ohne neidisch zu werden. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, der Bernd Junge sprach in Kapitel 2, was die Gemeinschaft zerstört, und das ist Neid. Und denke, das betrifft uns oft auch. Wenn wir neidisch auf einen anderen sind, wenn wir dem anderen es nicht gönnen, zerstört es unsere Beziehung und die ganze Beziehung der Gemeinschaft. Diese Eigenschaften tragen im Wesentlichen dazu bei, dass Christen Gott effektiv dienen können. Und dazu sind wir aufgerufen. Ich denke, Petrus war einer, der Güte und Demut auf die harte Art lernen musste. In seiner ersten Zeit mit Jesus, wo er unterwegs war, aufgrund seiner impulsiven und eigenwilligen Persönlichkeit, hatte er es schwer, sanftmütig und demütig zu reagieren im Umgang miteinander. Und doch hat er viel gelernt und durfte sich vom Heiligen Geist verändern lassen. Der Heilige Geist formte seine starke Persönlichkeit so, dass Gott ihn gebrauchen konnte und lehrte ihn Güte und Demut, Liebe und Achtung zu anderen zu haben und nicht als Besserwisser aufzutauchen. Und hier sehen wir einfach, wie er das, was er selber gelernt hat, weitergibt. In Vers 9 heißt es, in unserer gefallenen Welt halten manche Leute es für akzeptabel, andere durch Worte zu verletzen oder einfach zurückzuschlagen, wenn sie sich selbst verletzt fühlen. Und Petrus erinnert uns daran, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem zu beantworten haben. Vielleicht innezuhalten, vielleicht einen Augenblick nachzudenken, bevor wir handeln. Und dann erwähnt er auch die Zunge. Ein kleines Glied aber kann so viel anrichten, in jeder Beziehung, an Gutes oder an Schlechtes. Und ich muss selbst oft mich auf die Zunge beißen. Und ich muss gestehen, manches, was ich gesagt habe in meinem Leben, tut mir unendlich leid. Und es war vielleicht nur ein paar Worte. Es waren vielleicht nur ein paar Sätze. Aber diese Zunge hätte ich doch. Und sie haben manches angerichtet. Vergeltet den anderen nicht mit Bösem. Behandelt sie nicht schlecht, sondern segnet sie. Und dazu sind wir aufgefordert und ermutigt, Friedenstifter zu sein, ermutigt, Gutes zu tun, ermutigt, den anderen zu segnen. Frieden in den Beziehungen ist eine Begleiterscheinung von Hingabe. Ein Friedenstifter sieht Probleme und geht sie an. Vergeltet nicht, sondern segnet. Und ich denke, wenn wir dies mitnehmen und wenn dann jeder Einzelne diesen Text nochmal zu Hause durchliest, da steckt eine ganze Menge, was wir mitnehmen können. Und da braucht sich keiner, wie soll ich sagen, angegriffen fühlen oder vernachlässigt fühlen, sondern ein Wort für einen jeden. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, danke. Danke für dein Wort, das uns ermahnt, das uns ermutigt, das uns stärkt, das uns zurechtweist. Danke, Herr Jesus, dass du es uns vorgelebt hast. Und dass du möchtest, dass wir ein Leben leben, das dir gefällt. Herr Jesus, schenk uns die Kraft dazu. Den Ehefrauen, den Ehemännern, uns allen. Dass wir uns voll und ganz nach deinem Wort ausstrecken. Und dass wir danach leben. Danach handeln und die Menschen segnen. Gutes tun. Schenk du uns die Kraft dazu. Amen.